Frauenschwestern im Herrn, Hochfest der ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Was soll da schon viel zu feiern sein? Was ist da so großartig? Was ist da so bedeutungsvoll? Was ist da so wichtig für die Mutter Gottes und vor allen Dingen dann auch für uns, die wir heute Morgen hierher in die Heilige Messe kommen? Hat das Ganze denn auch was mit uns zu tun? Ist das für uns bedeutsam? Ist das für uns wichtig? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zunächst einmal muss man feststellen, dass es in unserer sogenannten hochgepriesenen modernen katholischen Kirche natürlich gar nicht so einfach ist, mehr diese Botschaft des heutigen Festtagsgeheimnisses zu vermitteln. Warum? Weil ja nicht mehr von Sünde geredet wird. Die Leute haben ja keine Sünde mehr. Und jetzt kommt die Kirche und sagt, Hochfest der ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da fehlt ja doch in der hochgepriesenen modernen katholischen Kirche jeder Verständnishorizont. Erst recht, wenn man dieses Wort Erbsünde gebraucht. Wir spricht heute noch von Erbsünde. Aber das sind Fundamentalkategorien des katholischen Glaubens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn es die Sünde nicht gibt, wenn es auch den Teufel nicht gibt, von dem wir ja ausdrücklich gehört haben in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis heute, dann können Sie den Laden Kirche doch überhaupt zumachen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so flapsig da sage. Dann ist das nämlich Quatsch, dann ist das totaler Unsinn, dann ist das eine Irreführung der Menschen, dann ist das die Leute verkackeiert, denn da wäre ja keine Wirklichkeit und keine Wahrheit dahinter. Dann braucht man Kirche und alles, was irgendwie mit Kirche in Verbindung gebracht wird, überhaupt nicht. Wenn es keinen Teufel gibt und keine Sünde gibt, wenn es nicht das Erfordernis und die Notwendigkeit der Bekehrung und der Erlösung gibt, liebe Brüder und Schwestern und Herren, brauchen wir katholische Kirche nichts. Das ist alles nur Hopsasa, Tralala. Das muss klar sein, dass das auf dem Spiel steht, wenn es um das Verschweigen der Sünde, um das Verschweigen der Erbsünde, um das Verschweigen des Teufels geht. Denn wenn es das alles nicht gibt, brauchen wir keinen Erlöser, brauchen wir keine Erlösung. Dieser innere Zusammenhang muss doch einmal klar sein. Und gerade der heutige Festtag ist eigentlich bestens geeignet, mehr geeignet als jeder andere vielleicht überhaupt im Kirchenjahr, auf diesen Zusammenhang nicht nur hinzuweisen, was meine Verantwortung und Verpflichtung ist, sondern sich diesen Zusammenhang wieder erneut bewusst zu machen. Das geht bis zur Evolution, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo alles nur sich der Evolution verdankt, wie die moderne Ideologie sagt, ist kein Platz mehr für Erbsünde. Da ist kein Platz mehr für Sünde überhaupt. Da ist kein Platz mehr für Erlösung. Da ist dann auch kein Platz mehr für Kirche. Das muss uns klar sein, was da alles auf dem Spiel steht. Und genau heute wird an diesem Festtag uns deutlich vor Augen geführt, das Geheimnis des heutigen Festtages stellt uns genau diesen Zusammenhang in aller Schärfe und Deutlichkeit vor Augen und verkündet uns die frohe Botschaft, dass seit der Ursünde der Stammeltern im Paradies aufgrund der Versuchung der Schlange, das heißt des Teufels, des Satan, zum allerersten Mal wieder heile Welt in der Schöpfung begründet ist. Zum allerersten Mal seit dem Verlust des Paradieses, seit der Ursünde wieder heile Welt am Uranfang der Schöpfung. Und Gott sah und sprach, dass es gut war. Da haben wir heile Welt. Und allein schon durch die Sünde der Stammeltern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die auf uns, ich sage es noch einmal, als Erbsünde überkommen ist. Wir werden alle schon mit der Erbsünde im Mutterschoß empfangen, vom allerersten Augenblick unseres Daseins an, was schon seit Jahrzehnten in der katholischen Kirche nicht mehr gesagt wird, wenn ich Ihnen sagen wollte, was ich dazu alles gehört habe schon. Oh, liebe Gott, hab Erbarmen. Deswegen sage ich das auch so mit aller Leidenschaft, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Mutter Gottes ist genau als die unbefleckt Empfangene der absolute scharfe Kontrast zu uns, zu unseren Lebensbedingungen. Von jedem, von Ihnen, von mir, von denen draußen. Nur die Mutter Gottes macht die Ausnahme. Weil wir alle belastet sind durch die Erbsünde vom Moment unserer Empfängnis im Mutterschoß an. Wir werden schon sozusagen als Totgeburten im geistlichen Sinne auf die Welt gesetzt, geboren. Totgeburten im Sinne und in den Augen des lieben Gottes, auch wenn der Doktor kommt und sagt, ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Buben, Ihrem Mädchen, also es ist wunderbar, es könnte nicht gesünder sein. In den Augen Gottes ist es nicht gesund, sondern mit der Erbsünde behaftet. Und jetzt gibt es eine einzige Person, in der gesamten Menschheit, auch was noch die Generationen und Menschen betrifft, die überhaupt erst noch geboren werden, gezeugt und empfangen werden, sozusagen ein Stecknadelskopf und noch viel kleiner in der Menschheit, von dem gesagt werden muss, für diesen Menschen gilt das, was für jeden anderen Menschen seit dem Sündenfall im Paradies gilt, nicht. Und das ist die Jungfrau, die ohne den Makel der Erbschuld empfangen ist, die Immaculata. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jetzt mag schon so ein bisschen hier vielleicht doch deutlich geworden sein, worum es da geht und wie bedeutsam das eigentlich ist, dieses Festtagsereignis, diese Wahrheit. Wie dankbar wir eigentlich sein dürfen, in meinem gewissen Sinne sogar erleichtert. Ist es nicht so, dass wir gerade auch in diesen Tagen uns so sehr eine heile Welt wünschen? Ist nicht die Bedrängnis groß genug? Sie haben heile Welt in der ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Aber was heißt dann auch heil? Heil heißt heilig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und heißt nicht irgendwie im gutbürgerlich und im polizeirechtlichen Sinne unauffällig. Das hat noch lange nichts mit christlich zu tun, geschweige denn mit Heiligkeit. Ich sage das auch einmal, damit dieses Bewusstsein, das mir auch sehr weit verbreitet zu sein scheint, dass das völlig falsch ist. Ich bin ein guter Christ, weil ich polizeilich nicht auffalle, weil mir sozusagen die Leute nichts nachsagen können. Oh, liebe Leute, es ist schön, wenn Ihnen die Leute nichts nachsagen. Die können Ihnen natürlich auch was nachsagen, ohne dass Sie da Grund zu hätten. Aber es kommt auf die Heiligkeit an. Und was bedeutet denn das jetzt, dass die Mutter Gottes ohne den Makel der Erbschuld empfangen ist? Was heißt das denn dann auch für uns? Was bedeutet das für unsere Erlösung? Das bedeutet zunächst einmal, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass hier sozusagen das erste Element, das Fundament gelegt wird heute. Für die Menschwerdung Gottes, des Erlösers in Jesus Christus. Inwiefern? Weil der heilige Gott sich nur vereinen kann mit dem Heiligen. Die Sünde trennt und verbindet nicht. Wenn Gott Mensch werden will und sogar Mensch werden muss, um die Menschheit aus dem Sumpf der Sünde zu erlösen, dann muss er selbst wahrer Mensch werden. Und er kann das nur aus einem Menschen werden, aus einer Frau werden. Das ist übrigens auch die Bedeutung der Frau in der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn diese Frau dann auch absolut dieser Anforderung der Heiligkeit genügt und absolut heißt, dass sie nicht etwa später irgendwann mal im Laufe ihres Lebens geheiligt worden ist, sondern dass sie schlechthin niemals unter der Macht der Sünde, und das heißt des Teufels, stand. Vom ersten Moment ihres Daseins. Wie ist so etwas zu denken? Unbefleckte Empfängnis. Ist die Mutter Gottes nicht auch erlösungsbedürftig als Mensch? Wie jeder Mensch erlösungsbedürftig ist, stammt sie nicht auch von Adam und Eva, dem Fleische nach, ab? Doch. Alle stammen von Adam und Eva ab. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt keinen Polygenismus. Also das heißt, da haben mal die Menschen angefangen zu existieren, dort mal, und jetzt, seit sie ein Flugzeug haben, da können sich jetzt alle miteinander vermischen. Ich sage das jetzt mal so ganz flapsig dann dahin. Nein. Alle haben den gleichen Ursprung, alle Menschen, insofern sie Mensch sind. Adam und Eva, alle sind sie mit der Sünde behaftet. Und wie kann das jetzt geschehen? Dass genau das, was für alle gilt, für die Mutter Gottes nicht gilt, ja sogar, wie ich gerade klarzumachen versuchte, nicht gelten darf. Ein so großartiger Gelehrter, Heiliger, so ein großartiger Kopf wie ein Thomas von Aquin hat beispielsweise an dieses Geheimnis, das wir heute feiern, nicht geglaubt. Diese Wahrheit hat er abgelehnt, weil er sagte, alle sind erlösungsbedürftig. Wie kommt es jetzt trotzdem? Hier hat sich die Kirche klar gegen Thomas gestellt. Und auf wessen Seite? Wer ist der große, brillante Kopf im finsteren Mittelalter innerhalb der Kirche, der genau dieses Festtagsereignis theologisch begründet hat? Dunscotus. Dunscotus, ein Franziskanerpater, der übrigens in der Kölner Franziskanerkirche wie auch in derselben Kirche wie Adolf Kolping begraben ist. Nur einmal nebenbei gesagt, wie hat er das begründet? Er hat gesagt, die Erlösung in Jesus Christus, der nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist, wirkt universal. Sie, die Mutter Gottes, ist ohne den Makel der Erbschuld geblieben, weil sie der Herr, ihr Sohn, der noch gar nicht empfangen war von ihr, wir haben ja gerade jetzt erst das Evangelium gehört, dass das Evangelium von der Verkündigung des Herrn ist, nicht etwa von der Empfängnis der Mutter Gottes im Schoße ihrer Mutter Anna. Er hat gesagt, sie ist die Vorauserlöste, die Präservatrix, die Vorausbewahrte. Das ist genau der Punkt. Die Verankerung der Glaubenswahrheit, die wir heute feiern. Wir verdanken sie eben diesem seligen Duns Gotus. Maria, die Vorauserlöste. Das heißt, sie verdankt natürlich ihre unbefleckte Empfängnis auch nur ihrem Sohn, um nicht zu sagen, einmal ganz zugespitzt, dem Karfreitag, seiner Passion und seinem Kreuzestod. Aber er wirkt voraus. Sie wird sozusagen, als ist sie die erste Nutznießerin dieser Erlösung als die Vorauserlöste. In dem Tagesgebet, das wir gehört haben vom heutigen Festtag, da heißt es, Gott habe sich durch die unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes eine würdige Wohnung bereiten wollen. Ja, die zweite Person Gottes steigt in ihren Schoß hinab und nimmt aus ihr Fleisch an. Sein Fleisch ist ihr Fleisch. Und sein Fleisch ist das, was er zum Opfer bringt für die Sünde der Welt. Es ist das, wie wir es im Hochgebet hören, die reine, heilige und makellose Opfergabe, sein Leib, der seiner Stofflichkeit nach ihr Leib ist, der Leib der Immaculata, ihr Fleisch. Mit dem hat er sich vereinigt und aus ihr seine wahre menschliche Natur angenommen und sie mit seiner göttlichen Person und göttlichen Natur vereinigt. So ein ungeheuer tiefes Geheimnis, das wir heute feiern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und damit ist im Grunde genommen mit dieser Wahrheit und dieser Wirklichkeit ihrer unbefleckten Empfängnis alles Weitere dann sozusagen fundamentiert und überhaupt erst ermöglicht. Wir verehren die Mutter Gottes vor allen Dingen als Mutter Gottes, das heißt als die Frau, die Gott geboren hat. Ja, stimmt. Aber liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dabei wird eigentlich gar nicht bedacht, dass das alles keineswegs selbstverständlich ist, sondern dass das ganz wichtige, unentbehrliche Voraussetzungen hat, nämlich gerade die unentbehrliche Voraussetzung ihrer unbefleckten Empfängnis. Alles, was wir von der Mutter Gottes sagen, alles, was sie tut, alles, was sie geworden ist, alles, als die wir sie verehren, wäre ausgeschlossen ohne diese unbefleckte Empfängnis. Die ist die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit für alles, als die wir sie verehren und wofür wir ihr auch dann dankbar sein müssen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie ist dann eben auch die Frau. Wir haben in der ersten Lesung das sogenannte Proto-Evangelium gehört. So nennen es die Theologen, insbesondere die Exegeten, die Bibelausleger. Proto-Evangelium, das die erste frohe Botschaft, das erste Evangelium, längst vor den vier Evangelien, die uns Matthäus, Markus, Lukas und Johannes aufgezeichnet haben. Und worin besteht dieses Proto-Evangelium, die erste frohe Botschaft? In dem Satz, in der Prophetie Gottes: Feindschaft setze ich zwischen dir, der Schlange, und der Frau. Und deine Nachkommenschaften, ihre Nachkommenschaft. Du wirst sie an der Ferse treffen und sie wird dir den Kopf zertreten. Wer ist denn diese Frau? Sie wird nicht genannt in diesem Text. Aber sie erweist sich dann und offenbart sich dann als die Immaculata. Sie ist diejenige, die vom Teufel niemals zu Fall gebracht werden konnte. Und umgekehrt, aber diejenige, die dem Teufel den Kopf zertreten wird, die den Teufel erledigen wird, die mächtiger ist als der Teufel, der wahnsinnige Macht hat, die er auch in unserer Zeit schon sehr furchtbar ausübt, sehr überaus deutlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes, die unbefleckte Empfängnis, ist die Frau. Der Herr wird dann diese Bezeichnung Frau, von der ihr im Proto-Evangelium redet, werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, die dir dann den Kopf zertreten wird. Diese Frau wird dann vom Herrn als Bezeichnung aufgenommen bei der Hochzeit von Kana. Sie haben keinen Wein mehr. Frau, was zwischen mir und dir? Und dann unter dem Kreuz: Frau, sieh da deinen Sohn. Frau und Sohn, siehe da deine Mutter. Sie ist die Frau. Und sie ist die Mutter der Kirche, die sie nicht sein könnte, wenn sie nicht ohne den Makel der Erbschuld empfangen wäre. Sie ist die Frau, die neue Eva, die Adam zum ersten Mal als Frau bezeichnet, die Eva, die gesündigt hat. Die Männin, die Isha, hebräisch. Und sie wird dann, weil sie gesündigt hat, sozusagen, hat sie ihr Frausein verspielt. Und Gott selbst erhebt eine andere Frau zur Frau. Zunächst geheimnisvoll, aber dann offenbar in der ohne den Makel der Erbschuld empfangenen Mutter Gottes. Sie ist die neue Eva, die neue Mutter des Lebens. Der heilige Ephrem der Syrer, der im 4. Jahrhundert gelebt hat, man bezeichnet ihn auch als die Zither Gottes, weil er eine wunderschöne Theologie entfaltet hat in Reimform. Er sagt nämlich, die unbefleckte Empfängnis, wohlgemerkt im 4. Jahrhundert, Im Grunde genommen war ihre unbefleckte Empfängnis mehr oder weniger immer Gemeingut der Gläubigen gewesen. Auch bemerkenswert. Er sagt, du bist der Lebensbaum. Wieso denn Lebensbaum? Das ist eine Anspielung auf den Lebensbaum im Paradies. Aber wer von dir die Frucht pflückt, wird nicht sterben wie Eva, sondern er wird das ewige Leben haben. Denn die Frucht von deinem Baum ist der Erlöser. Und wir essen diese Frucht, ich sage es jetzt mal so ein bisschen banal, obwohl ich es absolut so nicht meine und mir jede Banalisierung des Heiligen verhasst ist geradezu, an der Kommunionbank. Hier genießen wir die Frucht vom Lebensbaum der Immaculata. So können Sie das sehen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Boah, da könnte ich mich dran ergötzen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie schön ist der katholische Glaube. Freuen wir uns doch. Und meinen wir nicht, wir müssen dann mit allem Möglichen nachher vermischen. Alles, was das andere ist, bleibt hinter dem katholischen Glauben zurück. Das ist keine Arroganz, das ist kein Stolz, sondern es ist schlicht die Wahrheit. Und so ist sie dann die Mutter der Kirche, die Mutter aller Lebenden als die neue Eva, die durch die Geburt des Erlösers und dessen Erlösung, die sie selbst voraus erlöst hat, so ist sie dann selbst zur Mutter der Neuschöpfung geworden, die der Erlöser für uns erwirkt und verdient hat in seiner Erlösung. Die Welt muss neu geschaffen werden. Diese Neuschaffung beginnt für den Menschen in der Taufe. So einer in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung, 2 Korinther 5,17. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und auch das ist wichtig, die Mutter Gottes als Mutter der Kirche. Wir könnten leicht resignieren, wenn wir sozusagen die Tendenzen der katholischen Kirche schon seit Jahrzehnten feststellen, das geht ja nur bergab. Die Kirche ist ja im freien Fall. Hier in dieser Welt. Hier in dieser Welt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bevor es eine Kirche aus Sündern gibt, gibt es die Kirche in ihrer absoluten Vollendung, nämlich den ganzen Christus, der die Kirche ist, aus Haupt und Leib. Insofern die Immaculata in ihrer Person als Urbild der Kirche, als der exemplarische, normative Mensch überhaupt die Kirche repräsentiert. Und diese Kirche ist schon deswegen unzerstörbar, weil da der Satan keinen Zugang mehr hat. Die Kirche in ihrem Kern, in ihrem innersten metallischen ehernen Kern, verkörpert durch die Immaculata, ist so, dass sich der Satan daran die Zähne ausbeißen würde. Was natürlich nicht heißt, dass wir unseren Teil dazu beitragen müssen, dass auch wir uns immer mehr diesem Zustand angleichen müssen und darauf hinleben müssen, dass wir so werden wie die Mutter Gottes, dass wir nach Heiligkeit streben müssen, was die Mutter Gottes von ihrem Anfang an, vom Mutterschoß an schon gewesen ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Zeiten sind sehr ungemütlich und unfreundlich geworden. Nicht nur gesellschaftlich, auch kirchlich. Und es wäre eine grobe Täuschung zu meinen, es dauert noch so ein bisschen und es wird schon wieder besser dann werden. Ne? Wir kehren zur Normalität zurück. Bilden Sie sich sowas nicht ein. Die Zeiten werden noch viel lausiger. Aber wir brauchen deswegen nicht zu resignieren. Überhaupt nicht. Was ich jetzt gesagt habe, ist nur eine Drohbotschaft für den, der sich bekehren will. Nur der braucht Angst, muss Angst haben. Wer sich bekehrt, braucht keine Angst zu haben. Denn, so sagt die Immaculata in Fatima, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Das ist dann die Vollendung und die absolute Erfüllung dieser Prophetie des Proto-Evangeliums. Die Frau, sie wird dir den Kopf zertreten. Das ist die Immaculata, die wir heute feiern.